Ich glaube, so neugierig sein, offen sein, eine intrinsische Motivation haben, sich ständig weiterzuentwickeln, das kann man früh trainieren oder sollte man jederzeit weitermachen und nicht früh ablegen.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Wie fühlt es sich an, als junge Führungskraft Verantwortung im Aktuariat zu übernehmen und gleichzeitig von der Perspektive langjähriger KollegInnen zu profitieren? Das ist das Thema der heutigen Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Career to Go. Mein Name ist Constanze Marie Teschner. Zu Gast in dieser Folge ist Judith Lahmeier. Sie ist Gruppenleiterin bei ERGO und nimmt am Reverse Mentoring Programm teil. Im Gespräch wird sie mir erzählen, wie sie in die Führungsrolle hineingewachsen ist, welche Chancen und Herausforderungen das Aktuariat heute bietet und warum gerade der Austausch zwischen Generationen so wertvoll für sie ist. Herzlich willkommen, Judith. Schön, dass du da bist.
Hallo, Constanze.
Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich freue mich sehr darauf zu erfahren, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist und ja, deinen Karriereweg so ein bisschen nachzuzeichnen. Bevor wir das tun, würde ich dich gerne als Privatperson etwas kennenlernen. Dafür haben wir eine Rubrik, die heißt die Fantastischen Vier. Hast du Lust?
Ja, gerne. Ich freue mich, hier zu sein.
Inspo. Welches Buch, Tool oder Denkansatz hat dich beruflich oder persönlich zuletzt inspiriert?
Das ist privat ganz klar das Buch Search Inside Yourself.
Aha.
Das ist von einem Naturwissenschaftler geschrieben und ist aber eigentlich ein Klassiker für Achtsamkeit. Total tolles Buch.
Cool. Das finde ich schön, wenn die wissenschaftliche Komponente da auch immer so eine Rolle spielt in ja eher nicht so greifbaren Themen.
Absolut.
Game Show. Welches ist dein Lieblingsspiel?
Ach, ich mag Spiele in größeren Runden sehr gerne und ich kann mich auch nicht auf eins festlegen. Ich mag zum Beispiel Codenames sehr gerne und Just One. Alles, was man so mit 4, 5 Leuten aufwärts spielen kann.
Buzzword Bingo. Welches Business Buzzword würdest du am liebsten aus dem Büroalltag streichen?
Oh, wahrscheinlich eine ganze Menge, aber spontan Hybrid. Hybrid ist irgendwie der Endgegner. Es klingt immer nach einem guten Kompromiss, aber es ist meistens die schlechteste aller Varianten.
Ja, die Erfahrung musste ich leider auch schon machen. KI-Hack. Stell dir vor, du könntest ChatGPT oder eine andere KI mit nur einem Prompt für einen Tag zu deinem persönlichen Coach machen. Wie würde dein Prompt lauten?
Vielleicht eine Erinnerung. So, erinnere mich jede Stunde an meinen heutigen Fokus und atme nicht vergessen. Irgendwie so.
Oh ja.
Dafür braucht man wahrscheinlich gar keine KI, aber das wäre auf jeden Fall ein Coaching-Tool.
Sehr gute Ratschläge, vielen Dank. Jetzt haben wir uns etwas warm gemacht und können uns deiner Karriere widmen. Nimm mich mal mit auf deine Reise bei ERGO. Wie ging's für dich los? Welche Schritte hast du dann nach und nach gemacht? Und gab es irgendwann das Gefühl, dass sich eingestellt hast, bei dem du dachtest, jetzt verändert sich hier richtig greifbar etwas?
Ja, das ist eine gehaltvolle Frage. Ich bin 2018 zu ERGO gekommen, tatsächlich relativ klassisch. Als Unternehmensberaterin habe ich 2017 meine Karriere begonnen und dann 2018 die ERGO kennengelernt und konnte mich quasi schon mal ein bisschen umsehen. Habe dann als Beraterin gemerkt, dass mir die Übernahme von Projektleitung total viel Spaß macht. So bin ich auch zu ERGO gekommen.
Mhm.
Denn als Interne bei der ERGO oder auch in anderen Konzernen kann man natürlich nochmal ganz anders Verantwortung übernehmen als Beraterin.
Ja.
Und was ich als Beraterin geliebt habe, ist verschiedene Projekte zu sehen. Das konnte mir die ERGO in dem Moment aber auch bieten, sodass mir der Wechsel dann leicht gefallen ist.
Mhm.
Ich habe zunächst in einer Abteilung begonnen, die international tätig ist, aber relativ spezialisiert in der Versicherungsmathematik. Allerdings war das eine schöne Kombination aus Kommunikation mit verschiedenen internationalen Einheiten und der fachlichen Arbeit. Dann hat es mich aber gereizt, was Neues zu sehen, in Anführungszeichen, und auch wieder die Projektleitung nochmal ein bisschen auszubauen. Und das war im Prinzip so der Trigger, meine erste Station dann zu verlassen und sich weiter auf den Weg zu machen.
Mhm.
Diese Lust, sich weiterzuentwickeln, hat mich dann im Prinzip in die interne Jobbörse getrieben, wo ich mich ein bisschen umgeschaut habe und letztendlich über meinen damaligen Chef tatsächlich eine Stelle bekommen habe, so in a nutshell, eine Projektleitung zu übernehmen für unseren Gruppen-CFO. Da war im Prinzip alles vereint, was ich gesucht hatte. Eine interdisziplinäre Aufgabe mit strategischer Ausrichtung und Projektleitung, was dann mich auch darin bestärkt hat, dass ich total Lust habe, eine Führungsrolle zu übernehmen, also eine mit disziplinarischer Führung, also wirklich mit sozusagen langfristig unterstellten Mitarbeitenden und da dann eben auch die Themen Mitarbeiterentwicklung, Teamentwicklung mit zu übernehmen, sodass ich dann aus der Rolle nach etwa 2 Jahren mich auf den Weg begeben habe, eben eine Gruppenleitung aufzunehmen. Das war dann meine erste und ich habe dann direkt auch ein Team von null aufbauen dürfen. Da ist das Thema Teamentwicklung natürlich nochmal ganz groß geschrieben.
Ja.
Und genau, das war dann auch noch im Fachbereich der Finanzen. Letztendlich, da wo ich jetzt heute bin, seit circa Anfang des Jahres, ist eben auch als Gruppenleitung, aber in einem anderen Vorstandsressort, gleicher Treiber im Prinzip, der Lust, das Versicherungsgeschäft von einer etwas anderen Seite zu sehen, also etwas raus aus den Finanzen. Ich bin jetzt im Underwriting, kriege da im Prinzip einen anderen Blickwinkel nochmal auf unsere Produkte.
Gab es auf diesem Weg irgendwo einen Punkt, an dem du wirklich festgestellt hast, oh, jetzt ist hier so ein Scheideweg oder hier passiert jetzt wirklich was Bahnbrechendes für dich in deiner Entwicklung?
Ja, ich muss sagen, was tatsächlich vielleicht ein Gamechanger-Moment war, war das Gespräch mit meinem damaligen Chef aus der ersten Rolle bei der Ergo, dass ich da ganz offen und transparent mit ihm darüber gesprochen habe, was wir an Projekten, Aufgaben in seinem Verantwortungsbereich vielleicht verändern können oder eben auch sozusagen sein Netzwerk und seine Reichweite zu nutzen, seine Informationen, was vielleicht noch für Aufgaben auf einen warten könnten. Und so war es dann tatsächlich auch, denn die Stelle war noch nicht ausgeschrieben in dem Moment und musste sich quasi noch finden. Natürlich wurde sie ausgeschrieben und ich durfte mich natürlich auch mit anderen Bewerbern messen. Aber das sozusagen schon mal zu verstehen, zu hören, sich da gedanklich reinzuversetzen, das war unglaublich hilfreich und würde ich sagen, das war so ein Gamechanger-Moment, da so offen und transparent zu sein.
Du hast gerade auch erwähnt, dass du vor der Wahl gestanden hast zwischen der Fach- oder der Führungskarriere. Woran hast du erkannt, was besser zu dir passt und nach welchen Kriterien hast du dann entschieden?
Ich mag beides.
Aha.
Ich mag die Fachlichkeit. Ich kommuniziere aber auch unglaublich gerne mit verschiedenen Stakeholdern. Arbeite total gerne im Team, mit einem Team. Und es macht mir auch unglaublich viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten tatsächlich. Also Mathematik studiert, aber dann irgendwie mit Menschen zu arbeiten und von anderen zu lernen, aber auch gleichzeitig mein Wissen mit anderen zu teilen. Und das waren doch schon recht viele Aspekte, die für Führungskarriere sprechen. Denn letztendlich schadet es absolut nicht, wenn man in der Fachlichkeit mal unterwegs war und dort auch weiterhin ein extremes Interesse verspürt. Und sich dann aber eben da heraus in die Führung zu begeben, finde ich, war eine sehr gute Entscheidung. Hat gut gepasst zu meinen Stärken.
Du hast gerade schon von deinem Chef gesprochen, der eben auch maßgeblich daran beteiligt war, wie du dich entwickelt hast. Gab es noch andere Personen oder auch Angebote bei der Ergo, die deinen Weg unterstützt oder auch beschleunigt haben?
Auf jeden Fall. Also wahrscheinlich eine Vielzahl von Themen. Auf jeden Fall meine damalige Mentorin.
Mhm.
By the way, die habe ich mir auch selbst gesucht. Die Ergo hat auch entsprechende Programme dafür. In ein solches bin ich auch reingeraten. Aber ich hatte die Idee tatsächlich von einer Kollegin aufgeschnappt, mir selbst eine Mentorin zu suchen. Und das war definitiv einer der besten Vorschläge so auf dem Weg. Dann habe ich auch ganz klassisch an Trainings teilgenommen, wo man reflektiert, was die Stärken sind, was der Purpose ist, was einen motiviert. Und auch so Soft Skills weiterentwickeln. In diesen Trainings, total cool, trifft man natürlich Menschen, die irgendwie den gleichen Spirit haben, auch in derselben Situation sind, also auf dem Weg zur ersten Führungsaufgabe oder von der Gruppenleitung vielleicht in die nächste Führungsaufgabe. Und das ist dann natürlich total einfach, mit diesen zu netzwerken. Die wiederum haben selbst leicht andere Netzwerke und das finde ich extrem befruchten, sich dann da auszutauschen. Hm. Und last but not least, auch abseits von Trainings, Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken.
Aha.
Und auch bei der Zusammenarbeit, wenn man in so interdisziplinäre Projekte geroutet wird, einfach mal jedem einen One-on-One einstellen, sich kurz kennenlernen. Ich finde, das hilft ungemein in der weiteren Zusammenarbeit. Und das hilft mir aber auch zu verstehen, was es noch für Ecken in einem so großen Konzern gibt, die von eben anderen Personen bespielt werden.
Diese Eigeninitiative und dieses proaktive Netzwerken, gilt es auch für Studierende und BerufseinsteigerInnen? Dürfen die sich da trauen? Weil ich glaube, dass ja die vielleicht gerade noch am Beginn ihrer Karriere da unsicher sind. Was würdest du sagen, was wäre da vielleicht auch ein Motivator, die nötigen Schritte zu tun?
Ja, unbedingt. Ich sehe das jetzt selbst als Führungskraft und als Person, die schon länger bei der Ergo ist, auch immer wieder, dass junge Menschen, gerade junge Menschen, die neu zur Ergo kommen, dass vielleicht die erste berufliche Station ist, da total schüchtern sind, maximal mit dem Team essen gehen, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde.
Ja.
Aber ich mache immer wieder die Erfahrung, also auch wenn ich eben so junge Berufseinsteiger motiviere, mal rechts und links aus, was weiß ich, dem Risikomanagement oder einer anderen Abteilung als nur ein Beispiel essen zu gehen, dass da immer nur positives Feedback kommt, also von beiden Seiten auch. Auch gerne die Kolleginnen und Kollegen nach Ideen und Tipps fragen, welche anderen Abteilungen vielleicht viele Schnittpunkte mit der eigenen haben und sich da langsam vorrobben, dass es nicht so ein Blind-Dating-Gefühl gibt oder sich auch vernetzen lassen. Auch da kann man auf die direkten Teammitglieder zugehen.
Ja, vielen Dank für dieses motivierende Plädoyer, da wirklich auch proaktiv sein zu können, zu dürfen und zu sollen. Und du sagst ja auch selbst, du hast selbst die Erfahrung gemacht und es kommt immer positiv an. Nach so diesen ersten Berührungsängsten geht's dann, glaube ich, auch.
Absolut, ja.
Jetzt können wir gerne noch ein bisschen praktischer werden. Was umfasst denn das Tätigkeitsfeld des Aktuars im Underwriting bei ERGO?
Ja, das ist tatsächlich sehr vielfältig. Mhm. Erstmal bringen die meisten Aktuarinnen und Aktuare natürlich eine hohe Zahlenaffinität mit und das ist ungemein hilfreich im Underwriting. Da beschäftigen wir uns in erster Linie mit Versicherungsbedingungen, eben sowas wie Einschlüsse, Ausschlüsse von gewissen Versicherungsprodukten und dem Design solcher Produkte, aber Faktoren wie das Geschäft verstehen, tracken, monitoren und natürlich das Pricing, also den Preis setzen, für das entsprechende Versicherungsprodukt, werden dort eben auch verantwortet.
Mhm.
Dort kommen die Ausbildung zum Aktuar, zur Aktuarin extrem zur Geltung, würde ich sagen, eben aber gepaart mit ganz viel Business.
Mhm.
Also am Geschäft, am Kunden, relativ nah auch zum Vertrieb zu schauen, was brauchen unsere Kundinnen und Kunden, wie kann man Versichern noch einfacher machen, aber im Hintergrund eben auch für uns nachhaltig, sprich profitabel.
Jetzt würde ich gerne mir ja deine Rolle noch praktischer vorstellen können. Stell dir vor, ich stehe hinter dir bei deiner Arbeit und schaue dir über die Schulter. Welche Art von Entscheidungen triffst du regelmäßig und nach welchem Prinzip priorisierst du da auch? Das ist ja auch immer so die Königsdisziplin, die richtigen Prioritäten zu setzen.
Oh ja, absolut. Also die Entscheidung oder die Art von Entscheidungen, die ich treffe, sind in der Regel mit Implikationen fürs Geschäft, also für das Versicherungsgeschäft von unseren Tochtergesellschaften. Welche Produkte launchen sie? Zu welchem Preis werden die eben auf den Markt gebracht? In welcher Ausgestaltung? Welche bestehenden Produkte müssen vielleicht verbessert oder an neue Gegebenheiten angepasst werden? Also ein Stichwort Cyber gab es früher nicht. Mhm. Jetzt ist Cyberversicherung ein großes Thema.
Ja.
Und eben, was können wir konkret tun, um sie zu verbessern?
Mhm.
Also das sind viele Diskussionen mit Underwritern, mit eben zahlengetriebenen Pricing-Menschen, aber auch mit dem Vertrieb. Die bekommen viel von den Kunden zurückgespielt. Wettbewerber sich anschauen, hilft auch. Und natürlich auch manchmal selber zu überlegen, was bräuchte ich als Kunde oder wie ist gerade meine Kundenerfahrung vielleicht auch mit meinen privaten Versicherungsplänen.
Mhm.
Nach welchem Prinzip würde ich da priorisieren? Am liebsten, ehrlich gesagt, impulsiv und spontan.
Mhm.
Denn alles, was ich irgendwie zweimal anpacken muss, weil ich nochmal intensiver darüber nachdenken möchte und reflektieren möchte, vielleicht was analysieren möchte oder weitere Informationen benötige, kostet irgendwie mehr Zeit.
Ja.
Allerdings gibt es natürlich einige Entscheidungen, die eben Bedenkzeit brauchen, ein Sparring mit einem Kollegen oder auch einfach wirklich mal eine Analyse oder eine Nacht drüber schlafen. Mhm. Das kann ich, glaube ich, ganz gut spontan entscheiden, welche Kategorie ich da vor mir habe. Dabei ist, glaube ich, wichtig, so ein gewisses Maß an Risikobereitschaft zu haben. Aha. Denn in einer Versicherung ist man erstmal auch gut damit beraten, mit Risiken umgehen zu können. Mhm. Und alle Risiken komplett auszumerzen, wird wohl nicht klappen. Von dem her, sich da mit einem gewissen Risikoappetit und entsprechenden, sag mal, Nebenbedingungen oder Maßnahmen auszustatten, um Entscheidungen zu treffen, ist, glaube ich, unbedingt ratsam. Ansonsten schiebt man alles vor sich her.
Nutzt du bestimmte Rituale, Formate oder vielleicht auch so Meeting-Designs, um eben diese Entscheidungen oder auch Zusammenarbeit oder Feedback-Prozesse messbar voranzubringen?
Ja, ich muss gestehen, ich habe da einen recht individuellen Ansatz hier Mitarbeitenden. Ich selbst arbeite am allerliebsten mit OneNote oder auch eben mit geteilten OneNotes. Ich finde das total toll, dass es so eine Vielzahl von Tools gibt. Aber am Ende muss man natürlich schauen, dass man sich nicht verzettelt und nicht alles sozusagen doppelt und dreifach pflegt. Die guten alten Post-its sind mir dann nach der Rückkehr ins Büro, nach Covid zum Glück abhanden gekommen, weil man da nicht mehr hinterherkommt. Hängt jetzt der Post-it noch im Büro? Habe ich den abgearbeitet oder liegt der zu Hause? Ja, und ansonsten organisiere ich mich tatsächlich auch total viel mit meinem Kalender. Also auch was Feedback angeht, nicht nur was klassische Terminkoordination angeht, sondern ich schreibe mir total viel neben entsprechende Termine, was ich ansprechen möchte, auch schon weit in der Zukunft, wenn mir irgendwie auffällt, ich möchte in 2 Wochen oder in 4 Wochen das nochmal reflektieren oder ein Feedback zu einer Präsentation oder so geben, dann mache ich mir dafür sozusagen Notizen im Kalender. Mhm. Das hilft mir ungemein, das dann immer parat zu haben.
Mhm. Das ist total smart, die Infos dann alle auch an einem Ort zu haben und auch ja in der Zukunft da schon mal so vorzudenken und sich reinzudecken und wie du sagst, dann sich nicht mit irgendwie dutzenden anderen Tools sich zu verzetteln. Das finde ich, notiere ich mir auch gleich mal für mich und guck mal, ob ich das umsetzen kann.
Mhm. Ja, musst du mal berichten. Würde mich freuen. Für die Zusammenarbeit hattest du noch gefragt, da ist ehrlich gesagt für mich ganz klar On-Site-Meetings. Denn wie ich eingangs schon sagte, als Führungskraft arbeite ich natürlich mit Menschen. Wir können vieles remote machen, online, aber On-Site ist aus meiner Sicht absolut wichtig, um auch nochmal die Zusammenarbeit zu stärken. Ich finde auch, Face-to-Face ist ein Feedback nochmal leichter und auch in der Entwicklung, gerade in der Teamentwicklung, kommt man dort deutlich voran.
Du nimmst bei ERGO am Reverse-Mentoring-Programm teil. Wie läuft das zunächst erstmal ganz theoretisch ab?
Ja, also man startet mit einem Matching, also damit sich sozusagen ein Mentee und ein Mentor zusammenfinden. Das wird nicht dem Zufall überlassen. Das wurde in dem Fall jetzt über eine Agentur gestaltet. Und diese Agentur macht eben individuelle Interviews mit potenziellen Mentees und MentorInnen. Und klopft da schon mal ab, was sind Themen, die einen interessieren, über die man vielleicht mehr lernen möchte oder auch mehr teilen möchte, vielleicht als Mentor, Mentorin.
Mhm. Und wie kommt ihr dann zusammen? Wie findet der Austausch statt? Und kannst du auch schon so einen Outcome daraus nennen? Wann hast du etwas zum letzten Mal umgesetzt, was du da gelernt hast?
Ja, also das Matching hat im Prinzip dazu geführt, dass in einem Kickoff oder einer Intro-Veranstaltung dann eben die Matches vorgestellt wurden. Da hatten wir dann auch direkt die Möglichkeit, in einem kurzen Breakout uns für ein erstes Gespräch zu verabreden, nachdem dann sozusagen das große Geheimnis gelüftet wurde. Und das haben wir natürlich direkt gemacht.
Klingt aufregend.
Ja, total. Genau, seitdem treffen mein Menti und ich uns circa einmal im Monat. Das ist jetzt durch die Urlaubssaison ein bisschen schwierig geworden, aber uns ist beiden tatsächlich wichtig, trotz komplett unterschiedlicher Generationen, dass wir diesen Austausch dann auch face-to-face im Büro vornehmen oder auch in der Kantine. Vielleicht gehen wir bei gutem Wetter auch mal spazieren, aber in jedem Fall irgendwie auch so die Körpersprache direkt mitbekommen und das jetzt nicht per Teams abhalten.
Mhm.
Wir haben schon über recht viele Themen gesprochen, die mich persönlich bewegen, vielleicht auch meine gesamte Generation bewegen. Ich bin jetzt selber Mutter von einem jungen Kind und da ist natürlich Betreuung, Kita, Ein großes Thema, gerade wenn beide Erziehungsberechtigte Vollzeit arbeiten, vielleicht auch eine Karriere anstreben. Wie kann man da Grenzen setzen? Wo sagt man auch mal ja? Wo sagt man nein? Wie ist da auch das Verständnis in der entsprechenden anderen Generation? Mein Menti ist jetzt eben auch nicht nur in einer anderen Generation, sondern auch in einer ganz anderen Hierarchie. Er ist Vorstandsmitglied von einer unserer Tochtergesellschaften und schaut damit natürlich auch irgendwie anders auf die Mitarbeitenden. Ich aber wiederum aus meiner Generation schaue auch ganz anders auf meine Mitarbeitenden, weil ich die täglichen Kämpfe sozusagen ja jetzt aus erster Hand kenne. Und eine Sache, die ich tatsächlich vor kurzem umgesetzt habe, ist zum Beispiel Nein zu sagen zu einer gewissen Terminkonstellation, die für mich wirklich nicht vereinbar war mit einer privaten Herausforderung. Und da hatte ich dann den Mut, auch tatsächlich ganz offen anzusprechen, ob wir den Termin nicht ein bisschen anders legen können. In der Regel bin ich da nicht so ein großer Freund von, weil wenn das irgendwie jeder ständig macht, gibt es ein großes Chaos. Aber in dem Fall habe ich tatsächlich das Gespräch mit meinem Menti reflektiert und überlegt, dass das jetzt, glaube ich, so ein Moment ist, wo man das durchaus mal ganz offen, transparent ansprechen kann. Auch mit einem Kollegen aus einer höheren Führungsebene und sagen, hey, ich habe den Termin gesehen, aber das wird echt schwierig für mich. Können wir das ein bisschen verschieben? Und es war, tada, gar kein großes Ding.
Ich finde es bemerkenswert, welchen direkten Einfluss eben solche Programme haben können. Ja, wirklich dieser direkte Draht zu KollegInnen, sei es jetzt diese Art von Mentoring-Programm oder auch so übliche sozusagen, haben ja wirklich direkten Einfluss. Und das ist so, ja, gelebte Unternehmenskultur, dieses abteilungsübergreifende, auch hierarchieübergreifende, dieser Austausch stärkt dann ja den Zusammenhalt und bringt natürlich auch die Arbeit in unterschiedlichen Bereichen zusammen. Ich finde es total schön und bemerkenswert, diese Initiativen zu sehen. Welche drei Kompetenzen sollten junge Talente früh trainieren, wenn sie wie du auch im Verlauf ihrer Karriere Führungsposition einnehmen wollen? Und womit können sie schon früh anfangen, um sich darauf vorzubereiten?
Ja, wie vorhin schon erwähnt, würde ich das Netzwerken hier ganz vorne nennen. Das hilft wirklich einfach, um auch zu verstehen, was es für Vakanzen, für Themen, für Teams, für Dynamiken gibt. Denn auch in so einem großen Konzern wie der ERGO mit einer Unternehmenskultur gibt es natürlich auch ganz verschiedene Kulturen, wenn man tiefer in die Teams reinschaut. Das nächste wäre auf jeden Fall, sich selbst gut zu organisieren, offen sein für sein Gegenüber, also nochmal so ein Soft Skill. Ich glaube, so neugierig sein, offen sein, eine intrinsische Motivation haben, sich ständig weiterzuentwickeln, das kann man früh trainieren oder sollte man jederzeit weitermachen und nicht früh ablegen. Das wäre so mein Tipp. Du hast noch drei Kompetenzen gefragt. Ich möchte noch eine vierte nennen.
Aha.
Priorisieren und Nein sagen.
Okay.
Das ist immer so ein Klassiker und ich bin da selbst noch nicht ganz in der Königsdisziplin, aber auch das würde ich sagen, früh anfangen zu überlegen, wie kann ich meine Tasks priorisieren, wie kann ich mich priorisieren und wie kann ich auch Nein sagen, denn ich glaube, das ist wie mit ganz vielen Dingen, das wird leichter, je öfter man es tut und je mehr es auch zur Routine wird. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt zu allem Nein sagt, aber wenn man das lange nicht macht, dann fühlt es sich so verboten an, als würde man jemandem vor den Kopf stoßen oder so. Aber so ist das gar nicht. Das kann man auch sehr höflich und routiniert machen.
Judith, vielen Dank für diese praktischen Ratschläge. Ich hoffe, die waren sehr motivierend für unsere HörerInnen und sie überwinden die Hemmnisse vom Netzwerken und vom Nein sagen. Und vielen Dank auch für deine lebhafte Beschreibung deines Jobs und deiner Arbeit bei ERGO. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, da diesen ja wirklich lebhaften Einblick zu bekommen und mir vorstellen zu können, wie du arbeitest und auch gemeinsam mit deinem Team eben diese Arbeit prägst. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir.
Liebe HörerInnen, solltet ihr noch Fragen haben, dürft ihr sie gerne stellen an podcast@studydrive.net. Ich packe euch in die Shownotes noch weitere Episoden, die wir schon mit ERGO produziert haben. Hört da gerne mal rein, empfiehlt diesen Podcast weiter. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.